NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Venor. Guten Abend und willkommen im Echo des Tages an diesem 20. August. Die Themen im Überblick: Streit zwischen VW und Zulieferern, Zwangspause für Golfproduktion. Berliner Erklärung, Reaktion auf Sicherheitskonzepte der Unionsinnenminister. Intensive Ermittlungen, Haftbefehl gegen Terrorverdächtige in Eisenhüttenstadt. US-Wahlkampf, Unruhe in Trumps Wahlkampfteam. Dazu auch der Kommentar. Außerdem berichten wir über die verheerenden Überschwemmungen in Louisiana, eine Kirchenglocken-Weltpremiere in der Schweiz und zum Schluss schauen wir auf die erste Runde im DFB-Pokal und selbstverständlich auf die Spiele in Rio. Es sind Bilder, die man in den VW-Werkshallen nicht kennt. Dort, wo es sonst aufgrund der Hightech-Produktion der Autos hoch hergeht, herrscht nun vielerorts Stille. Der Streit mit zwei Zulieferern sorgt sozusagen für eine Vollbremsung der Fließbänder. Im Stammwerk in Wolfsburg gilt seit heute Produktionsstopp bei der wichtigsten Modellreihe, dem Golf. In Emden ruht die Passat-Produktion. Für die 7.500 Beschäftigten hat der Konzern dort bereits Kurzarbeit angemeldet. Das droht nun auch Mitarbeitern an vielen weiteren VW-Standorten. Die sich zuspitzende Krise bei Europas größtem Autokonzern ruft nun die Politik auf den Plan, vor allem im VW-Stammlager in Niedersachsen. Bertil Starke berichtet aus Hannover.
Wenn VW hustet, dann bekommt ganz Niedersachsen eine Grippe. Diese Binsenweisheit hat so ziemlich jeder Politiker zwischen Harz und Küste verinnerlicht. Der Produktionsstopp bei Europas größtem Autobauer treibt den Mitgliedern der Landesregierung in Hannover große Sorgenfalten auf die Stirn. Das gilt natürlich auch für Wirtschaftsminister Olaf Lies, der für das Land Niedersachsen im VW-Aufsichtsrat sitzt. Der SPD-Politiker warnt: Noch könne man auf die Situation mit dem Instrument der Kurzarbeit reagieren, aber das Zeitfenster schließe sich.
Wenn das sich lange hinzieht, mag ich über die Auswirkungen, die das hat, noch gar nicht nachdenken. Mir ist noch gar nicht klar, wie wir dem dann begegnen wollen. Das ist deswegen auch der Appell, dass die, die bisher gesagt haben, es geht um die Kündigung eines Vertrages, sich an den Tisch setzen und eine Lösung finden.
Gemeint sind die zwei Zulieferer für Sitzbezüge und Getriebeteile aus Sachsen. Beide gehören zur Prevent-Unternehmensgruppe, die ihren Hauptsitz in Slowenien hat. Für die Prevent-Töchter trägt dagegen ganz klar Volkswagen die Schuld an der Situation. VW habe ohne Grund fristlos Aufträge gekündigt, heißt es von der betroffenen ES Automobilguss GmbH. Um die eigenen Mitarbeiter und das Unternehmen zu schützen, habe es gar keine andere Möglichkeit gegeben, als die Zulieferung einzustellen. Für Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, der ebenfalls im VW-Aufsichtsrat sitzt, ist diese Argumentation nicht nachzuvollziehen.
Nun, wenn man sich über den Inhalt von Verträgen nicht einig ist, dann bietet das deutsche Rechtssystem Möglichkeiten, diesen Streit zu klären. Aber es hat schon seinen Grund, dass wir bis jetzt noch nicht von einem ähnlichen Vorgehen irgendeines anderen Unternehmens gehört haben. Und ich glaube, der Vorgang zeigt sehr deutlich, dass das auch nicht Schule machen darf. Im Gegenteil, dieses Vorgehen muss meines Erachtens sehr schnell beendet werden.
Das Landgericht Braunschweig hat bereits gestern die beiden Zulieferer per einstweiliger Verfügung zur weiteren Belieferung von VW verpflichtet. Ob der Autobauer tatsächlich seine Forderungen mit dem Gerichtsvollzieher durchsetzt, das bleibt offen. Ministerpräsident Weil hält bereits die Androhung für ein starkes Signal.
Möglicherweise ist das Risiko von Zwangsmaßnahmen durchaus förderlich dafür, dass man wieder miteinander redet, aber vor allen Dingen sehr schnell die Lieferung wieder aufnimmt. Das ist eine Verpflichtung, die, glaube ich, vor allen Dingen gegenüber den Beschäftigten besteht.
Bis jetzt ist keine Seite zum Einlenken bereit. Aber die Zeit drängt. Die Schweizer Großbank UBS hat nach einem Bericht der Welt ausgerechnet, der Produktionsausfall kostet Volkswagen pro Woche rund 100 Millionen Euro. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies hat unterdessen bereits mit seinem sächsischen Amtskollegen Jörg Felkner gesprochen. Ziel sei es laut Lies, die Auswirkungen der Krise auf die Arbeitsplätze in beiden Bundesländern zu minimieren.
In ihrer sogenannten Berliner Erklärung haben sich die Unionsinnenminister auf ein Sicherheits- und Integrationskonzept verständigt. Das darin enthaltene teilweise Verbot der Vollverschleierung stößt auf unterschiedliche Reaktionen heute. Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Kraft, SPD, will, wie die Rheinische Post schreibt, die Vorschläge für ein Burka-Verbot jetzt genau prüfen. Sie nannte es wichtig, den Menschen in öffentlichen Einrichtungen ins Gesicht sehen zu können. Der SPD Die SPD-Innenexperte Lischka sprach dagegen von politischen Mätzchen der Union und einer Scheindebatte. Er sagte, in der Ostsee würden häufiger Buckelwale gesichtet als Burka-Trägerinnen in Deutschland. Weitere Reaktionen fasst Sabine Müller zusammen.
Viel Skepsis und Kritik, aber auch Zustimmung in einzelnen Punkten. So sehen die Reaktionen auf die Berliner Erklärung der Unionsinnenminister zu Sicherheits- und Integrationsfragen aus. Das ist ein Versäumnisprotokoll, kommentiert die Gewerkschaft der Polizei. Der Forderungskatalog zeige, was alles noch nicht gemacht wurde. Der Bund deutscher Kriminalbeamter verbucht die Pläne erstmal als Absichtserklärungen im Wahlkampf. Völlig unklar, wie viel davon umgesetzt werde. Die besten Realisierungschancen scheint die Forderung nach tausenden neuen Stellen bei der Polizei zu haben. Das gefällt auch dem Koalitionspartner im Bund, der SPD, die in der Debatte aber Vernunft und Augenmaß vermisst hat. Die Grünen werfen der Union vor, mit der Diskussion über ein Vollverschleierungsverbot im AfD-Lager auf Stimmenfang zu gehen. Nach heftigen, auch innerparteilichen Kontroversen hatten die Unionsinnenminister von Bund und Ländern eine entschärfte Version ihrer Forderung vorgelegt. Statt Komplettverbot, eine Art Burka-Verbot light und die umstrittene Forderung, den Doppelpass abzuschaffen, wurde aus dem Abschlusspapier gestrichen.
Wir bleiben beim Thema innere Sicherheit. Ob die Bundeswehr zur Terrorabwehr auch im Inland eingesetzt werden kann, sorgt seit geraumer Zeit für Streit zwischen Union und SPD. Die Unionsinnenminister wollen, dass die Bundeswehr auf Anforderung und unter Führung der Polizei bei Terroranschlägen im Inland eingesetzt wird. Auch der Einsatz zur Abwehr terroristischer Gefahren soll über die bereits bestehenden Einsatzmöglichkeiten hinaus erleichtert werden. Eine Grundgesetzänderung wäre notwendig. Das geht vielen in der SPD zu weit, aber auch SPD-Innenminister können sich vorstellen, dass eventuell schon im November für den Ernstfall geprobt wird. René Möller berichtet.
Im Grunde sind sich SPD und Union einig. Ja, die Sicherheitsbehörden sollen zumindest einmal üben, wie es im Falle eines Terroranschlags mit der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bundeswehr läuft. Schon im November soll es die erste Übung geben, sagt zumindest der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, CDU-Politiker Bouillon in der Rheinischen Post. Bouillon sagt das, weil er jetzt auch von SPD-Seite das Okay zu einer solchen Übung bekommen hat. Niedersachsens Innenminister Pistorius hat das in einem Brief an Bouillon geschrieben. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert daraus. Die gemeinsame Übung zwischen Bundeswehr und der Polizei ist eine Art Sparversion dessen, was die Union wollte. CDU und CSU hatten ursprünglich eine Grundgesetzänderung geplant. Ziel: Soldaten sollten, wann immer erforderlich, die Polizei unterstützen dürfen. Bundeswehreinsätze im Inland sind jedoch nur bei schlimmen Katastrophen erlaubt. Dem Koalitionspartner SPD gingen die Pläne zu weit, die Union verzichtete. Bundesinnenminister de Maizière hatte sich bereits gestern zum Thema geäußert.
Wir wollen im Rahmen der Verfassung eine gemeinsame Übung durchführen, die sicherstellt, dass solche Übungen auf Anforderung und unter Führung der Polizei stattfinden. Das ist etwas, wo niemand unruhig sein muss.
Ende des Monats treffen sich Bundesinnenminister de Maizière und Verteidigungsministerin von der Leyen mit den Beteiligten der Länder.
Wir werden Ende August dazu ein Gespräch von dem Vorsitzenden der Innenministerkonferenz, dem Sprecher der Unionsländer und der SPD-Länder und mir gemeinsam mit der Verteidigungsministerin haben und danach die weiteren Schritte mitteilen.
Einigen Sie sich, könnte die erste Übung zwischen Polizisten und Soldaten noch in diesem Jahr stattfinden.
Im Fall der beiden Terrorverdächtigen in Eisenhüttenstadt wird laut Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft weiter intensiv ermittelt. Überraschend wurden vom Amtsgericht Eisenhüttenstadt Haftbefehle gegen einen 27-jährigen mutmaßlichen IS-Sympathisanten und einen tatverdächtigen 30-jährigen Komplizen erlassen. Ihnen wird vorgeworfen, sich zu einer Sprengstoffexplosion abgesprochen zu haben. Einzelheiten von Laura Will.
Das Ganze war ein Hin und Her. Der 27-Jährige wird erstmals am Mittwoch festgenommen. Laut Polizei hegt der 27-Jährige offensichtlich Sympathien für die Terrororganisation Islamischer Staat. Vor dem Einsatz des SEK hat es einen Hinweis aus der Bevölkerung auf einen möglichen geplanten Anschlag auf das Eisenhüttenstädter Stadtfest am kommenden Wochenende gegeben. Die Beamten durchsuchen die Wohnung des Islamkonvertiten und finden unter anderem mehrere Darstellungen mit IS-Symbolik. Hinweise auf konkrete Vorbereitungen für einen Anschlag fanden sie zunächst nicht, außer unter anderem Silvesterböller. Aber mit denen sollen die Verdächtigen eingeräumt haben, wollten sie nur Panik und Schrecken verbreiten. Es gab also zu Anfang zu wenig Beweise für einen Haftbefehl. Doch dann fanden die Ermittler Chatprotokolle der beiden Beschuldigten, die den Verdacht erhärten. Oberstaatsanwalt Ulrich Scherding sagte im RBB Fernsehen:
Im Rahmen der Auswertung des Handys eines der Beschuldigten ist man auf WhatsApp-Kommunikation gestoßen, die aus unserer Sicht den Schluss zulässt, dass die beiden sich konkret ausgetauscht haben über das Beschaffen von Sprengstoff, von Waffen möglicherweise.
Dabei sei auch das Stadtfest im brandenburgischen Eisenhüttenstadt in der kommenden Woche als möglicher Anlass erwähnt worden. Der Haftrichter hatte gestern entschieden, der 27-Jährige, der mehrfach vorbestraft ist, muss in Untersuchungshaft. Oberstaatsanwalt Ulrich Scherding:
Der konkrete Vorwurf lautet Verabredung zur Vorbereitung einer Sprengstoffexplosion. Ob die Sache später anderweitig rechtlich zu bewerten ist, werden die Ermittlungen ergeben, aber das ist im Moment unsere Verhandlungsbasis.
Der 30-jährige Komplize bleibt zunächst auf freiem Fuß, denn der Vollzug des Haftbefehls wurde gegen Auflagen ausgesetzt.
Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump versucht, seine ins Schlingern geratene Wahlkampagne wieder auf Kurs zu bringen. Der Rücktritt seines bisherigen Wahlkampfmanagers Manafort lenkte jedoch erneut von Trumps eigentlicher Botschaft ab. Aus Washington Martin Ganzelmeier.
Donald Trump wollte endlich wieder in die Offensive gehen. Ein Blitzbesuch im Hochwassergebiet von Louisiana sollte sein Mitgefühl mit den Flutopfern zeigen. Außerdem hatte sein erster Fernsehwahlspot Premiere. Doch darüber wurde nur am Rande berichtet, denn zeitgleich war Trumps Wahlkampfmanager Paul Manafort zurückgetreten. Zunächst hieß es, Trump mache Manafort für die sinkenden Umfragewerte verantwortlich. Trumps Sohn Eric nannte jedoch den eigentlichen Grund: Mein Vater wollte nicht, dass die Dinge, mit denen Manafort zu tun hat, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Gemeint sind Berichte über Schwarzgeldzahlungen in Höhe von knapp 13 Millionen Dollar, die Manafort als Berater des prorussischen Ex-Präsidenten der Ukraine Janukowitsch erhalten haben soll. Manafort dementiert dies zwar, allerdings ist sein Name in Listen mit schwarzen Konten aufgetaucht. Der Wahlkampfmanager von Hillary Clinton erklärte, Manaforts Rücktritt sei das Eingeständnis, dass Trump beunruhigende Kontakte zum russischen Präsidenten Putin und seinen Verbündeten in der Ukraine habe. Erneut kritisierte Clintons Wahlkampfmanager, Trump pflege eine seltsame Männerfreundschaft mit Putin. Das erneute Stühlerücken in Trumps Wahlkampfteam wurde in den US-Medien als Alarmsignal gewertet. Tenor: Wer 80 Tage vor der Wahl den dritten Wahlkampfmanager in 2 Monaten holt, signalisiert, dass er große Probleme hat.
Trumps Personalmanagement bzw. die Auswahl seiner Mitarbeiter ist zwar mangelhaft, doch seine Konkurrentin Hillary Clinton kann davon nicht wirklich profitieren, meint unser Kommentator Rolf Büllmann.
Gut geführte Wahlkampagnen zeichnen sich dadurch aus, dass ein kompaktes Führungsteam, das in enger Verbindung steht zum Kandidaten oder zur Kandidatin, mit einer klaren Botschaft an die Öffentlichkeit tritt. Gleichzeitig schafft diese Führungsmannschaft nach innen stabile Strukturen mit eindeutigen Verantwortlichkeiten, die es dem Team ermöglichen, erfolgreich zu arbeiten. Donald Trumps Wahlkampf ist so ziemlich das genaue Gegenteil davon. Mit dem Rücktritt von Paul Manafort ist Trump jetzt ganz offiziell schon bei seinem dritten Wahlkampfmanager binnen 14 Monaten angekommen und damit auch bei der mittlerweile dritten Version dessen, wie er sich präsentieren will. Das wirft vor allem 2 Fragen auf. Erstens, wie sicher ist sich Donald Trump eigentlich darüber, wer er ist und wie er ist? Paul Manaforts Versuch, ihn staatstragender zu zeigen, ist krachend gescheitert. Hätte Trump nicht wissen müssen, dass das nicht funktionieren kann, weil es nicht zu ihm passt? Und zweitens, was sagen uns die Rochaden an der Spitze seines Teams über seine Fähigkeiten als Chef? Personalauswahl scheint auf alle Fälle nicht seine Stärke zu sein, jedenfalls nicht, wenn es um Politik geht. Nimmt man dann noch die Schwierigkeiten der Trump-Kampagne beim Aufbau effektiver Wahlkampfstrukturen in den einzelnen Staaten dazu, dann muss man Trumps politische Managementfähigkeiten in Frage stellen. Hillary Clinton und ihr superprofessionelles Team sollten sich deswegen aber nicht zu selbstsicher fühlen. Sie sollten sich fragen, warum Donald Trump trotz all dieser Pannen immer noch in Schlagdistanz ist zu Clinton. Ein dermaßen unbeliebter Kandidat, der dermaßen viele vermeidbare Fehler macht, sollte eigentlich chancenlos ins Nirgendwo der Umfragen taumeln. Wenn die Clinton-Leute sich mal richtig gruseln wollen, dann müssen sie sich nur fragen, was wohl wäre, wenn das Trump-Lager professionell und effektiv arbeiten würde.
Rolf Büllmann kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Donald Trump war also inzwischen kurz quasi für einen Fototermin in die Überschwemmungsgebiete in den US-Bundesstaat Louisiana gereist. Dort stehen ganze Landstriche unter Wasser und es spielt sich nach Einschätzung des Roten Kreuzes dort derzeit eine der schlimmsten Naturkatastrophen in den USA ab. Es werden bereits Vergleiche zu den verheerenden Folgen der Stürme Katrina und Sandy gezogen. Martina Butler berichtet.
Vor einer Woche kam das Wasser. 13 Menschen starben. Rund 40.000 Häuser wurden von den Wassermassen beschädigt oder zerstört. Die Menschen in den Überschwemmungsgebieten in Louisiana stehen vor dem Nichts. So wie Bob Gately, der von NBC begleitet wird, als er zum ersten Mal wieder in sein Haus kommt.
Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht mal, wo wir wohnen werden, wo wir anfangen sollen.
Die größte Herausforderung? Genügend Unterkünfte für die Menschen finden, die vor den Fluten flüchten mussten. Und Geld zusammenzubekommen für den Wiederaufbau. Denn nur rund ein Fünftel aller Hausbesitzer hat eine Versicherung gegen eine derartige Flutkatastrophe. Eric Randall gehört nicht dazu.
Ich habe meine Kreditfirma angerufen, was meine Versicherung angeht, und ich war mir sicher, dass alles läuft.
Doch der Kredit war an ein anderes Unternehmen verkauft worden und die hatten die Versicherung gekündigt, ohne Randall zu informieren. Mehr als 85.000 Menschen haben sich für Notfallhilfen registriert. Die US-Katastrophenschutzbehörde FEMA zahlt pro Haushalt maximal $33.000. Für viele ein Tropfen auf den heißen Stein. Donald Trump hat am Freitag 30 Minuten in Louisiana Halt gemacht. Er wollte sich selbst ein Bild und Wahlkampf machen. US-Präsident Barack Obama war noch nicht da, allerdings weil er darum gebeten wurde. Obama will nicht im Weg stehen bei den Aufräumarbeiten, heißt es offiziell. Er reist am Dienstag nach Louisiana. General Russell Honoré, der die Aufräumarbeiten in New Orleans nach Hurricane Katrina koordiniert hat, erklärt auf CNN, warum es eine gute Entscheidung des Präsidenten war, wegzubleiben. Auch wenn viele Bürger ihn sicher gern hier gesehen hätten.
Der Präsident muss in Washington bleiben und alles mobilisieren, um Leben zu retten. Es ist besser, wenn er kommt, wenn wir wieder aufbauen.
Diejenigen, die den Präsidenten beschützen, seinen Besuch begleiten würden, werden derzeit viel dringender bei der Katastrophenhilfe gebraucht. Nach und nach kehren nun die Menschen zurück nach Hause, retten, was noch zu retten ist. Plastikeimer und Desinfektionsmittel sind ausverkauft. Irgendwie müssen sie ja wieder anfangen. Das weiß auch Bob Gately. Er wisse, dass Menschen sich wieder aufrappeln. Er wisse nur nicht, wie. Das fehlende Geld ist das eine Problem. Die verlorenen, unwiederbringlichen Erinnerungsstücke, die die Flut fortgerissen hat, ein anderes. Von Alltag sind Louisianas Überschwemmungsgebiete noch weit entfernt.
Ein außergewöhnliches Hörerlebnis wird morgen in der Schweiz Welturaufgeführt. Ein Konzert für sämtliche Kirchenglocken in der Stadt St. Gallen. Das gab es so noch nie. Alle 118 Glocken gemeinsam zum Klingen zu bringen, ist eine ziemliche Herausforderung.
So soll die Weltpremiere Zusammenklang in St. Gallen erklingen. Beim Konzert für 118 Glocken aus 29 Kirchtürmen der Stadt St. Gallen und der Countdown läuft. Diese Woche fand die Generalprobe statt und Komponistin Natalia Matschenkova-Frei war nervös.
Also Stimmung ist immer nervös. Je näher das ist, noch mehr. Aber ich denke, das wird alles gut laufen.
Diese Weltpremiere hat es in sich. Rund 50 Glöckner sind im Einsatz. Koordination ist alles. Damit die Glocken punktgenau im Gleichklang erklingen, musste eine Spezial-App entwickelt werden, die den Akteuren über Smartphone ihren Einsatz vorgibt. Die Generalprobe musste mit Xylophon-Klangstäben und Schlägeln improvisiert werden. Schließlich kann man die 8,5 Tonnen schwere Nummer-1-Glocke aus dem Dom nicht transportieren. Also starten rund 50 Glöckner auf ihre Smartphones, um ihren Einsatz zu üben. Dirigent ist Bernd, ein IT-Spezialist, der die App entworfen hat, die Software steuert und alle Kirchtürme hochkraxelte, um die Technik zu installieren. Die App funktioniert, zeigt sich der Computerspezialist überzeugt.
Die Apps, die funktionieren, genau, da wurde auch jetzt schon mit geübt. Also es gibt auch einen Testmodus für die Freiwillige, womit sie das durchprobieren können. Und wir werden heute in der Generalprobe, also Trockenübung, es ist eine Trockenübung, weil Das gesamte Stück können wir nicht üben, werden wir das nochmals durchspielen heute.
Für die Premiere müssen Wetterbedingungen und Schallgeschwindigkeit adäquat berechnet werden, betont Projektleiter Karl Schimpke.
Die Temperatur spielt eine massive Rolle, Wind spielt eine Rolle, es spielt eine sehr große Rolle auf die Dezibel, auf die Lautstärke, die wahrgenommen wird. Und so, wenn es fest windet, der Klang bewegt sich immer noch in die gleiche Geschwindigkeit, aber man hört es nicht.
Der Amerikaner ist ziemlich geschafft. Kirchtürme rauf und runter, Staubschlucken, Schwitzen und manchmal eine Beule gehörten auch zur Vorbereitung.
Die Arbeit in die Glockentürme ist gefährlich. Ich kann ein Lied davon singen. Ich habe gestern Abend meinen Kopf gegen die Glocke Nummer 8 im Dom geschlagen und habe geblutet. Und man muss ständiger aufpassen, man muss ständiger auf den Hut zahlen. Ich hoffe, dass es keine Schrecksekunden dieser Art gibt. Und Schrecksekunden wegen falscher Töne oder nicht ganz richtig platzierte, mein Gott, das gibt es auch in einem Orchester.
Natalia hat die Sinfonie komponiert.
Am Anfang habe ich gefunden eine Motive, welche steht aus den drei Noten. Und dann habe ich diese Melodie entwickelt. Das ist 7 Takte. Und ich hoffe, dass diese Melodie bleibt zwischen Kathedrale, St. Laurenskirche, St. Mangen und Linsebühl.
Für den Projektleiter ist der Zusammenklang von 118 Glocken nicht mal das Wichtigste, sondern...
Für mich persönlich ist die Tatsache oder die erwartete Tatsache, dass sehr, sehr viele Leute oben auf einem Hang in St. Gallen eine halbe Stunde lang ihren Staat zuhören werden, bewusst zuhören werden, das für mich ist absolut genial. Das ist ein wunderschönes Erlebnis.
Weltpremiere für ein Glockenkonzert in St. Gallen. Hans-Jürgen Maurus berichtete von der Generalprobe. Und zum Schluss schauen wir im Echo des Tages auf die sportlichen Höhepunkte an diesem Sonnabend. Gleich geht es um die Olympischen Spiele und wir schalten dazu später live nach Rio. Davor aber ein Blick in die Fußballstadien hierzulande, wo es die ersten Spiele im DFB-Pokal gab. Die Ergebnisse von Thorsten Iffland.
Die ganz große Pokalüberraschung war heute bislang nicht dabei. So haben bis auf RB Leipzig alle Erstligisten die zweite Runde erreicht. Am überzeugendsten gelang das dem ersten FC Köln, der mit 7:0 bei Preußen Berlin gewann. Freiburgs 4:0 in Babelsberg war ebenso ungefährdet wie der 4:1 Erfolg von Schalke bei Sechstligist Villingen. Schwerer tat sich Borussia Mönchengladbach, das nur mit 1:0 beim niedersächsischen Regionalligisten Drochtersen-Assel gewann. Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig verlor dagegen das sächsische Derby bei Dynamo Dresden mit 4:5 im Elfmeterschießen. Zweitligist Eintracht Braunschweig hat mit 0:1 nach Verlängerung bei den Würzburger Kickers verloren. Auch Kaiserslautern musste sich nach 120 Minuten geschlagen geben, mit 3:4 beim Halleschen FC. Außerdem konnten sich Arminia Bielefeld bei Rot-Weiß Essen und Nürnberg bei Viktoria Köln durchsetzen, jeweils nach Elfmeterschießen.
Die Olympischen Spiele gehen morgen zu Ende und eines steht schon fest, der zweifache Goldmedaillengewinner, der Kanute Sebastian Brendel, wird bei der Schlussfeier deutscher Fahnenträger sein. Brendel und Co. haben heute für einen triumphalen Abschluss für den Deutschen Kanuverband gesorgt und die beste Olympiabilanz seit Athen 2004 erreicht. Die Stimmung in Rio demnach bestens.
Was war das für ein Tag im Lagoa-Stadion an der Olympischen Kanustrecke? Gold für den C2, für den Kanadier-Zweier der Männer.
Die beiden geben jetzt alles. Welcher Irrwitz treibt sie denn an? Woher kommt denn diese Energie für den Schlusssport? Das ist ja wie eine Fabel aus dem Morgenland. Die beiden paddeln zu Gold.
Und Gold auch für den K4, für den Kajak-Vierer der Männer.
Überirdisch. Sie galoppieren geradezu durchs Wasser. Viermal Hurra, viermal wunderbar, viermal Gold, vier gewinnt.
Und Silber. Für das weibliche Pendantboot, für den K4 der Frauen.
Das ist ordentlich, das ist mehr als ordentlich, das ist gut, das ist Silber! Silber für Deutschland!
Und aus den Booten ein gemeinschaftliches Hurra.
Einfach unglaublich. Hä?
Ja, ich kann es gar nicht beschreiben.
Ich habe mal selten so lange am Stück geweint.
Dass wir hier am Ende der Saison mit so einem Rennen auftrumpfen können, ist natürlich Wahnsinn.
Das muss man erst sacken lassen.
Ich kann nicht genug davon kriegen.
Mit dem Ergebnis für das ganze Team, das ist natürlich ja, phänomenal.
Und eine Medaille schieben wir noch nach, auch wenn sie die erste war an diesem verrückten Kanutag. Denn Ronny Raue holt Bronze. im Einer. Allerdings stand die Ergebnistafel zunächst auf Blech, auf Platz 4. Und sie wurde erst später korrigiert.
Das war absolute Emotionsachterbahn heute. Ich war im ersten Moment irgendwie im Keller, war komplett alles außenrum. Ich wurde auf einmal schwarz. Und dann hat Arndt, mein Trainer, gerufen, Ronny, du bist Dritter. Dann hat man ja gesehen, glaube ich, was auf einmal mir passiert ist. Da musste ich viel schreien und viel weinen und extrem heute von den Emotionen her.
Die Zahlen des Tages. 4 Siegerehrungen, 4-mal mit deutschen Kanuten auf dem Treppchen, 11 insgesamt und 2-mal lief die deutsche Hymne. Die Kanu-Wettbewerbe von Rio, sie hätten nicht schwarz-rot-goldener enden können. Jetzt allerdings muss das Wasser härterem Stoff weichen. Die Kaipis in Brasilien sollen ja verdammt gut sein.
Soll ich es jetzt ehrlich sagen? Jetzt in einer Viertelstunde wartet ein Kaipi auf mich, den habe ich bestellt. Und der wird mein erster Kaipi und dann schaue ich mal weiter, was passiert.
Corinna Fröschke berichtete von den Kanuten. Es ist der vorletzte Wettkampftag bei den Spielen in Rio und es steht heute für Deutschland noch eine wichtige Entscheidung an, das Fußballfinale der Männer gegen Brasilien. Wie die Chancen da stehen, darüber sprechen wir gleich. Aber zuerst wollen wir Bilanz ziehen über die größten Erfolge und Misserfolge der deutschen Athleten. Live zugeschaltet ist uns jetzt unser Reporter in Rio, Dirk Walsdorf. Die Kanuten, das haben wir eben gehört, die haben heute allein noch einmal 4 davon 2 goldene Medaillen geholt. Darüber haben wir gerade berichtet. Dirk Walsdorf, aber welche sonstigen Überraschungen und Erfolge gab es so insgesamt gesehen? Was lief wirklich gut?
Was gut lief, war zum Beispiel, dass die deutschen Schützen wieder ins Ziel getroffen haben bei diesen Olympischen Spielen. Insgesamt gesehen, die waren ja ein Totalausfall in London und haben diverse Medaillen hier abgeliefert. Es gab auch noch 1-2 andere Stellen, wo man sagen muss, Erwartungen erfüllt, zum Beispiel bei den Reitern, die auch wieder geliefert haben. Das heißt, es gab hier einige Disziplinen, die mit geballter Kraft dafür gesorgt haben, dass die Goldmedaillenbilanz, insbesondere der Deutschen, sich ja in diesem Jahr wirklich sehen lassen kann. 16-mal Gold, das ist schon jetzt 5-mal mehr, als es in London war. Die Gesamtzahl der deutschen Edelmetalle allerdings hinkt hinter den Erwartungen zurück.
Enttäuscht haben ja insbesondere die Schwimmer. Ohne Medaillen sind sie geblieben. Was gab es aus Ihrer Sicht sonst noch an größeren Niederlagen, die man so nicht vorhersehen konnte? Die Fechter?
Ja, die Fechter in jedem Fall. Das ist jetzt auch schon eine länger anhaltende Flaute im Fechten. Ich glaube, wir haben alle immer noch Fechten als eine starke deutsche Disziplin in Erinnerung. Denken da an die 80er Jahre Triumphe von Sportlern aus Tauberbischofsheim. Aber das liegt alles inzwischen lang, lang zurück. Da muss man sich auch fragen, was dort los ist. Es gab auch beim Radsport durchaus größere Erwartungen als die, die hier erfüllt wurden. Die Schwimmer sind das größte Problem. Naja, und die Bilanz der Leichtathletik, die werden wir erst nach dem heutigen Abend so richtig ziehen können. Heutiger Abend unserer Zeit hier in Rio de Janeiro. Aber die Zwischenbilanz, die ist ja fast genauso schlimm wie in der anderen olympischen Kernsportart. Da darf man sich nichts vormachen. Bei Olympia zählen vor allem in der ersten Woche Schwimmen und in der zweiten Woche Leichtathletik. Und bis auf 2 Medaillen im Diskus kam ja auch aus dem Olympiastadion noch keinerlei frohe Medaillenkunde. Heute gibt es den Speerwurf. 3 deutsche Athleten am Start, alle mit einer Medaillenchance. Aber sollten die vorbeizielen am Treppchen, dann gibt es auch da die nächste Grundsatzdiskussion.
Ja, leider. Heute Abend Fußballfinale im Maracanã, Brasilien. Und etwa 80.000 mitfiebernde Fans warten dort auf die deutsche Mannschaft. Wie stehen denn die Chancen auf Gold?
Ja, die sind schon vorhanden und die Frauen haben es vorgemacht, wie es geht. Aber Sie haben schon recht, die Zehntausende sicherlich frenetischen Fans auf den Rängen des altehrwürdigen Maracanã, die waren natürlich gestern nicht so ein großer Faktor, denn die Frauen, die gewannen gegen Schweden. Und gegen die Brasilianer, ihre Seleção um den Superstar Neymar, ist das eine völlig andere Dynamik. Allerdings haben natürlich die Gastgeber hier auch einen unglaublichen Druck, denn alle Brasilianer erwarten Gold von dieser Mannschaft und sollte die junge deutsche Mannschaft, die von Trainer Horst Rubisch sicherlich sehr, sehr gut eingestellt sein wird, da am Anfang gegenhalten können, dann glaube ich, dass die Dynamik eher zugunsten der Olympia-Auswahl Deutschlands gehen kann. Aber Sie merken schon, streng genommen eiere ich auch ein bisschen rum. Es ist eine ganz, ganz enge Partie. Beide Teams haben zuletzt überzeugt.
Und sind denn alle fit so heute Abend?
Ja, es hatten uns keinerlei Hiobsbotschaften erreicht. Im Gegenteil, wir haben ja zum Beispiel auch gehört, dass es Athleten gab, die sich im Olympischen Dorf nicht wohlgefühlt haben und so weiter. Und ausgerechnet die angehenden Fußballmillionarios fanden bisher hier in Rio bei den Olympischen Spielen alles super, freuen sich auf dieses riesige Spiel. 22.30 Uhr ihrer Zeit ist Anpfiff fürs Traumfinale Brasilien gegen Deutschland.
Das war live aus Rio, unser Reporter Dirk Walsdorf. Und soweit das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Benoit.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.